Herzlich willkommen hier bei By the Dip. Das ist nicht der erste Anlauf, muss ich dazu sagen. Danlin, diese Aufgabe übernimmt ja Timo normalerweise. Und ich kann euch gar nicht sagen, die wievielte Folge ihr heute hört. Es muss irgendwas zwischen der 20. und 50. sein. Ich begrüße euch ganz herzlich auch wieder an diesem Sonntag zur neuesten Ausgabe. Ich begrüße auch meinen stets präsenten Kollegen Sebastian und Armin als Gast, da kommen wir gleich noch zu, aber vorher möchte ich euch sagen, welchen Hot Shit wir heute mitgebracht haben, also welche sieben heißen Themen, über die wir sprechen. Da wäre zum einen die Frage Tesla, wie geht es jetzt nach den Zahlen und der ziemlich positiven Reaktion weiter? Nächstes Thema Nvidia, jetzt vielleicht nachkaufen. Dann geht es um die beiden Rüstungsaktien Hensoldt oder Solt, das werden wir gleich noch klären, und Renk, By the Dip. Es geht um die Frage Pfizer, ziemlich viel Kursverlust, dennoch ein Top-Dividendenwert. Dann kommt eine Hörerfrage, das ist die Frage, wird der Russell 2000 bei den Zinserhöhungen den Nasdaq 100 schlagen? Und ich habe jetzt schon die Reihenfolge verkehrt gemacht, denn vorher kommt noch die Frage, ob wir jetzt in den Schwellenländern eine Kaufchance bekommen. Und dann zum Schluss sprechen wir noch darüber, wie gefährlich es für Privatanleger wird. Also, ihr habt schon mitbekommen, das läuft von Anfang an unrund, wenn ich hier den Staffelstab in der Hand halte. Deswegen zuerst mal, ja, hallo Sebastian, hallo insbesondere Armin. Schön, dich hier im Podcast mit dabei zu haben. Vielen Dank schon mal vorab dafür. Wie geht es denn in der Schweiz?
Ach, in der Schweiz geht's insgesamt sehr gut. Es ist genauso kalt wie in Deutschland, glaube ich. Und ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf heute.
Immer wieder gerne.
Genau. Und Sebastian ist auch unterwegs, noch südlicher als die Schweiz. Das kann ja nur super werden heute.
Ja, für mich war ja heute ein besonderer Tag. Ich bin ja um 5 Uhr aufgestanden und war schon bei der Generalaudienz des Papstes. Und jetzt abends mit euch noch eine Aufnahme. Das ist ja, also besser kann es ja wirklich nicht werden. Und Lars, was wir jetzt fast vergessen hätten noch, weil es ja Timo immer macht, wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns die an podcast@by-the-dip.de. Wie immer gilt, wir lesen alle Fragen, aber aufgrund der Fragenflut können wir nicht alle beantworten, aber gerne Themen liefern, weil dann werden die natürlich aufgenommen. Und wenn ihr einverstanden seid, dann moderiere ich gleich mal rein und wir fangen mit der ersten Frage an. Die erste Frage, die ich mitgebracht habe, Tesla. Kurz als Zeitstempel für alle, die zuhören. Wir nehmen diese Ausgabe am Mittwochabend auf. Das liegt auch an Terminen. Lars ist ja auf der Invest. Vielleicht habt ihr ihn ja auch getroffen, wenn ihr die Folge anhört. Und Tesla hat ja am Dienstag nachbörslich Zahlen gemeldet. Und das Interessante war ja, die Zahlen, ich habe gestern Abend um Mitternacht noch CNBC mal reingeschaut, haben ja so auf allen Fronten eigentlich enttäuscht. Aber was das Spannende war, und das ist ja dieses Tesla-Elon-Musk-Phänomen, es ging ja gar nicht um die Zahlen. Es ging ja um die Pressekonferenz oder Telefonkonferenz danach, wo Elon Musk und diejenigen, die By the Dip schon länger hören, die werden es wissen, immer wieder ein Kaninchen aus dem Hut herauszaubert oder irgendwas ins Schaufenster stellt. Und er hat ja wieder gesprochen von Robotaxis, autonomen Fahren, Robotern, die er baut und auch von KI, die implementiert wird. Und die Aktionäre haben es ihm verdankt und die Aktie ist nachbörslich um 10% gestiegen. Und jetzt mal die Frage, Tesla ist ja rausgefallen. Armin, wir hatten es da schon auf WhatsApp auch ausgetauscht. Ist ja nicht mehr in der Magnificent Seven drin. Dieses Jahr 40% Kursverlust. Ich selber hatte vor ein paar Wochen bei Tesla eine Position eröffnet, eine kurzfristige Position. Bin aktuell so ganz leicht im Minus. Aber die Frage jetzt, seht ihr beide bei Tesla jetzt ein Comeback? Ist jetzt das Schlimmste durch oder ist es nur so eine Elon Musk-Zaubershow und der Abwärtstrend geht weiter? Armin, wenn du möchtest, als Gast, gebe ich dir gleich mal das Wort.
Sehr gern. Also ich denke, bei Tesla muss man unterscheiden zwischen der eigentlichen operativen Entwicklung im Kerngeschäft und dem Faktor Fantasie. Und was das eigentliche Kerngeschäft betrifft, kann man ganz klar sagen, dass es da richtig schlecht läuft im Moment. Sie haben massive Konkurrenz aus China. Die Verkaufszahlen gehen zurück sogar, es war der Umsatzrückgang. Und meiner Ansicht nach versucht Elon Musk jetzt eben auch in dieser Analystenkonferenz, die du angesprochen hast, wirklich den Anlegern die Karotte vor die Nase oder unter die Nase zu halten, betont nochmal auch, spitzt das quasi zu, dass er sagt, wer nicht davon überzeugt ist, dass wir als Tesla es schaffen, diese Autonomie-Geschichte in den Griff zu kriegen, der soll die Aktie erst gar nicht kaufen. Wir sind ein AI-Robotics-Unternehmen, hat er jetzt erstmals so gesagt in der Konferenz, hat er in dieser Zuspitzung zuvor noch nie gesagt. Und ja, am Ende geht es darum, glauben wir ihm das oder glauben wir ihm das nicht?
Ja, Lars?
Ja, in der Tat. Also ich möchte zuerst mal feststellen hier, damit ich nicht den Stempel des Tesla-Hassers wieder bekomme, dass ich die Frage nicht mitgebracht habe. Wer war das eigentlich von euch beiden?
Ich habe es doch gesagt.
Ah, ja?
Ich habe es ja mitgebracht. Dachte, Tesla ist doch immer Klickstab. Ich meine, wir sind doch YouTuber. Da ist doch klar, dass wir Tesla reinpacken, Nvidia und alle.
Ja, 100%. Ich werde auf der Messe darüber das perfekte Depot gesprochen haben. Als ich die Rede vorbereitet habe, ist ja jetzt durch. Das heißt, ich wandere ja da in die Zukunft. Da habe ich auch gedacht, meine Güte, du kannst doch auch einfach mal bitte schön die Klappe halten, wenn einer fragt, wie ist denn der Titel? Und jetzt hast du nämlich das Problem, wenn du das anschließend auch noch belegen musst. Also Tesla, schwierig. Ich würde gerne sagen, aber ich werde es nicht sagen, dass ich kurz vor den Zahlen, was der Realität entspricht, eine Mini-Position in einem Derivat auf steigende Kurse aufgebaut habe. Ich habe es weder in irgendeinem Service noch irgendeinem Dienst irgendwo gesagt, weil das so Spekulationen sind, die jeder Grundlage entbehren. Aber für mich war die Frage, was kann er eigentlich sagen oder machen oder für Zahlen liefern, was nicht an Enttäuschung vorher schon drin war. Und dieser Musk-Faktor, insbesondere bei fallenden Kursen, wenn er selber also dann das Wort ergreift, der funktioniert zumindest mal sehr, sehr häufig. Das ist jetzt kein Handelssystem. Und er hat wieder nicht enttäuscht. Und ich empfehle auch nicht, das jetzt immer so nachzumachen. Aber die Aktie war schon relativ ausgebombt, kurstechnisch. Ja, bewertungstechnisch immer noch nicht, keine Frage. Also das ist immer noch der am höchsten bewertetste Automobilhersteller der Welt. Und von daher, ich bin da total zwiegespalten. Sonst zu den allermeisten Aktien habe ich eine Meinung. Aber bei Tesla, ja, wenn er liefert und das Geschäft, wenn er seine Roboter, also Wahnsinn, die Entwicklung müsste schon wahnsinnig schnell gehen, wenn das wirklich in diesem oder im nächsten Jahr zur Auslieferung käme. Aber wenn, dann sind die Margen da wahrscheinlich ungleich viel höher. Aber es ist ganz viel Wenn und Aber. Und momentan kommt halt der große Umsatz aus dem Automobilgeschäft. Und das dürfte zumindest die nächsten Monate noch relativ schwierig werden und bleiben. Unabhängig davon, ob er es schafft. Er hat ja noch mal nicht mal gesagt, genau welches Modell, wenn er da sein kleines Massenmodell bringt. Also es ist einfach nett zu besprechen, aber schwer zu analysieren.
Armin, du wolltest. Armin kann sich nicht mal auf dem Stuhl halten.
Ja, weil ich habe über Tesla schon so viele Videos gemacht und deswegen bin ich da relativ gut drin in der Aktie. Es gab, Lars, wenn du das sagst mit dem Optimus-Roboter, es gab, glaube ich, in der letzten Analystenkonferenz eine ganz interessante Begebenheit. Da war ein anderer Mitarbeiter oder ein führender Mitarbeiter von Tesla, der in dem Bereich unterwegs ist, mit dabei. Und der hat dann so eine Aussage gemacht in der Art, jetzt müssen wir dem Roboter nur noch was Sinnvolles beibringen. Also, dass er was machen kann, was wirklich, was bringt in der Praxis, und sagte Elon Musk, wieso, das kann er doch schon. Und also da war quasi so ein...
Also Ex-Mitarbeiter, wollte ich sagen.
Ich weiß nicht, ob er das überlebt hat als Mitarbeiter, genau. Aber das zeigt schon, dass da, glaube ich, auch schon viel improvisiert wird irgendwie dann und viel Marketing ist. Und was du auch gesagt hast, Lars, gerade mit diesem neuen Modell, das war ja auch eine große Frage im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung. Wird dieses Model 2, das ja diskutiert wird, quasi als die abgespeckte Variante nochmal vom Model 3, kommt das wirklich jetzt oder kommt es nicht? Wollen Sie sich ganz auf das Robotaxi fokussieren oder doch kommt das Model 2 doch? Und die Menschen haben alle gehofft, ja, hoffentlich kommt dieses Model 2, weil das sind halt sichere Umsätze mit Margen und so weiter. Und beim Robotaxi weiß man, das kann noch ein paar Jahre dauern. Und da hat er sich wieder geschickt eigentlich drumherum gewunden und hat dann gesagt, ja, es wird so eine abgespeckte Variante geben. Die wird auch schon bald kommen, die wird viel früher kommen, als wir das gesagt haben. Aber er hat nicht gesagt, ob es wirklich das Model 2 sein wird oder ob das nur so ein leicht umgebautes Model 3 sein wird. Und das ist halt auch wieder so typisch, dass er hat die Meute irgendwie im Griff. Denn er hat das so formuliert, dass die ihm das abgenommen haben.
Und wir dürfen nicht vergessen, wie viele Leute wirklich sehr, sehr viel Geld haben. Es gibt nicht so viele Milliardäre, aber es gibt wahnsinnig viele Millionäre. Und gerade so rund um Silicon Valley, stell dir mal vor, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Preisgestaltung sein soll. Aber wenn das Sinnvolle, was Optimus kann, zum Beispiel ein Roundhouse-Kick wäre, und das Ding kostet $500,000, wahrscheinlich kostet es mehr, oder? Der verkauft davon 5.000 Stück, gar kein Problem. Optimus und der Canron, du hast den ersten Roboter, das Ding würden die kaufen, das ist doch viel interessanter als das nächste Beiboot von der großen Yacht.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Also spannende Geschichte, die Tesla da vor sich hat. um auch kurz was zu sagen. Es ist eigentlich das, was sich wieder bewahrheitet hat. Vielleicht hast du es auch mal gelesen, das Wall Street Journal, Armin, hatte mal einen langen Artikel, wo sie gut minutiös aufgelistet hatten, wie Elon Musk immer wieder visionär eingreift. Du hast auch gesagt, er hat die Meute im Griff. Und das ist ja genau das. Und er hat jetzt wieder diese Karotte hingehalten, wo alle nachrennen. Das ist auch der Grund, warum ich taktisch gerade in Tesla drin bin, weil ich denke, da ist ein Rebound mal fällig. Und Elon Musk wird wieder was zaubern. Aber ob diese ganzen Versprechungen langfristig dann eingelöst werden können, weil er ist ja langsam wirklich auch in der Bringschuld. Also ankündigen kann er ja. Man hat bei VW immer böse gesagt, so der Ankündigungsweltmeister. Aber da ist ja Tesla eine ganz andere Nummer. Und die Bewertung, die er halt aktuell trotz der Korrektur noch im Unternehmen hat, so langsam wollen alle, denke ich mal, irgendwas sehen, dass irgendwas geliefert wird. Und da stelle ich mir auch die Frage, ob perspektivisch das, was gerade alle bejubeln über Bloomberg und Wall Street Journal, dass er endlich mal mit einem billigen Modell rauskommt. Also ich habe mal geguckt, so der Durchschnittsverkaufspreis bei Ferrari ist $400.000. Das ist ja eine große Marge. Aber wenn du sagst, naja, wir machen jetzt immer billigere Autos, also kannst du als hochwertiger Brand wie Tesla wirklich das Spiel mit den Chinesen aufnehmen im E-Autosektor, wenn du billiger wirst? Oder machst du dich nicht einfach kaputt und gehst in eine Todesspirale rein? Also das ist das, wie gesagt, ein paar Monate kann ich mir da guten Rebound vorstellen. Aber langfristig ist das schon ein extrem gefährlicher Weg, unternehmerisch wegzugehen von wirklich einer Top-Marke, hinzugehen, BYD und die anderen Chinesen anzugreifen.
Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, aufgrund meiner kurzen Recherche, Kepler Forerunner, Januar 24, sagt, der Optimus, es wird ein Preis erwartet, $20.000. Ich versichere euch, wenn der wirklich $20.000 kostet, 20.000 Euro, den kaufe ich auf jeden Fall. Und wenn der wetterfest ist, stelle ich den bei mir im Garten und der steht den ganzen Tag einfach nur mit verschränkten Armen da und bedroht jeden, der... Das mache ich 100%.
Ich nehme dich beim Wort. $20.000,
das kann doch niemals funktionieren.
Diese Folge, es ist aufgezeichnet.
100%. Gut. 100%, ich kaufe ich den für $20.000. Also sowas von sicher. Das ist ja wohl, oh, guck mal, ich habe ein neues iPhone. Ach, du Lappen, ich habe ein Optimus. Nein, ja, das, ja. Wahnsinn, davon verkauft er 1 Million Stück.
Ja, aber es soll ja ein bisschen beim Autobauen auch helfen, glaube ich ja. Halt. Also.
Ach so, ja, wieso, $20.000, mir soll ja einfach nur, was weiß ich mache Armdrücken mit dem oder sonst irgendwas, aber der, das ist doch viel zu billig.
Ja, ja,
Mann, nee, wir sind also, aber auch echte Experten, was Roboter angeht.
Also fassen wir zusammen, Lars glaubt an die Optimus-Story bei Tesla.
Ja, allein schon durch den Namen.
Gut.
Ja, und man muss ja sagen, er hat ein Produkt mit diesem mit dem Energiespeicher, das funktioniert ja ganz gut. Da haben sie, glaube ich, einen Free Cashflow gehabt von 4 Milliarden irgendwie im letzten Jahr. Und da, wenn man dann irgendwie ein Multiple von 25 drauf ansetzt, kann man großzügig sagen, allein das könnte schon $100 Milliarden wert sein. Also in dem Bereich hat er schon gezeigt, dass er wirklich ja jetzt bei Tesla mehr erfolgreich kann, als nur Autos bauen. Von daher.
Du spielst auf Solar City an, richtig? Das war mal. Das hat er doch vor ein paar Jahren reingepresst in Tesla, nachdem es keiner mehr haben wollte, hat er ja diese Solargeschichte ein bisschen reingeschoben. Und dann hat sich gut entwickelt.
Ja, das waren eher die Dachziegel, ja, Solar City. Also da, ob das so erfolgreich war, glaube ich nicht. Die Energiespeicher sind jetzt eher so für den Ladevorgang, also eher das Technische, nicht das auf dem Dach.
Also wenn wir mal ein Fazit hinhängen, Tesla wird immer ein kontroverses Thema einfach bleiben, weil Elon Musk, selbst wenn er jetzt diese Todesspirale startet mit den Autos, garantiert 5 andere visionäre Projekte startet, die Leute wieder überzeugen werden, früher oder später. Also das ist ja das Faszinierende und Polarisierende zugleich bei ihm.
Absolut.
Gut. Ihr müsst übrigens wissen, dass wir jetzt 15 Minuten über Tesla sprechen, hat einzig und allein den Grund, dass ich Sebastian vorher gesagt habe, ich habe so einen Hunger, warum nehmen wir denn abends auf? Und jetzt zieht er das Ding so und es wird so eine legendär lange Folge, einfach nur damit ich hier tot vom Stuhl runterfalle.
Wir machen weiter, wir ziehen durch. Nvidia hat Armin mitgebracht. Frage, jetzt nachkaufen, Armin. Mini-Korrektur oder eine kleine Korrektur, die wir gerade sehen? Ist das ein Einstiegsmoment?
Also zunächst mal muss ich sagen, ja, die Volatilität ist unglaublich in den letzten Tagen bei Nvidia. Wir haben das, glaube ich, in den letzten 2 Tagen ging es runter von 850 auf 750, dann wieder hoch auf 850 und vorher habe ich nochmal geschaut, waren bei 820. Das heißt, wenn ich jetzt hier am Mittwochabend sage, die Korrektur kaufen, können die jetzt am Freitag schon wieder woanders stehen, denke ich. Aber ich bin langfristig absolut weiter überzeugt von Nvidia. Aber ich will das nicht einfach so postulieren, sondern das ein bisschen herleiten. Ich denke letztendlich, was man jetzt immer hört, Schweinezyklus, Chipmarkt, setzt wieder ein. Wir haben die Probleme im Smartphone-Bereich, wo ein bisschen so ein zyklisches Tief kommt. Hat auch jetzt Taiwan Semi ja gemeldet, dass sie da eher Schwierigkeiten haben. Und dagegen steht im Prinzip dieser Megatrend KI. Und die zentrale Frage aus meiner Sicht ist, schafft es Nvidia, diesen Schweinezyklus-Chip-Sektor zu überwinden, weil man ja eigentlich immer mehr zum KI-Chip-Unternehmen wird? Und in dem Sinne finde ich, dass Nvidia da schon sehr weit ist. Wir haben in Q4 haben sie 22 Milliarden Dollar Umsatz erzielt und 18,4 Milliarden davon waren allein im Datacenter-Markt, der ja überwiegend KI ist. Und insofern kann man eigentlich Nvidia nicht mehr als normales Chip-Unternehmen bezeichnen, sondern eigentlich als KI-Chip-Unternehmen. Das ist aus meiner Sicht schon mal der erste große Vorteil, den sie haben, um nicht von dieser Zyklik betroffen zu sein.
Kurze Frage, denkst du, es könnte jemand Nvidia gefährlich werden? Also wenn man mal schaut, auch durch die Sanktionen der USA, nennen wir es mal Sanktionen gegen China, geht ja auch in China die Chip-Entwicklung voran. Also hältst du es dafür für eine Gefahr, dass jemand mit einem neuen Chip um die Ecke kommt, der viel besser ist? Oder ist einfach das Know-how im Hause Nvidia so gigantisch, dass das so ein Warren Buffett'scher Burggraben ist, dass nichts passiert?
Ich sehe die Gefahr nicht, dass da jemand um die Ecke kommt, und zwar nicht, weil die anderen jetzt auf Sicht von ein, zwei Jahren, also AMD zum Beispiel auch jetzt in den USA, nicht in der Lage wären, so einen leistungsfähigen Chip zu bauen oder vielleicht sogar einen Chip zu bauen, der in bestimmten Bereichen noch leistungsfähiger ist als die von Nvidia, sondern weil Nvidia eben das gesamte Ökosystem hinter sich hat. Die haben es einfach geschafft, da quasi auch durch die Netzwerksparte, da haben sie eine ganz wichtige Übernahme gemacht vor 2 Jahren und sind so in diesem Netzwerkbereich, der ja bei KI eine ganz wichtige Rolle spielt. Also die Chips müssen ja vernetzt werden. Und da haben sie es geschafft, dass sie in diesem Netzwerkbereich die dominante Rolle haben. Und sie haben durch diese CUDA-Software-Plattform die dominante Software-Plattform. Das heißt, da sind inzwischen über 3 Millionen Entwickler dran, schon an dieser Plattform, und haben da neue Apps entwickelt, neue Funktionen, und die wollen gar nicht wechseln. Weil sie so viel Arbeit schon investiert haben in den Bereich und in diese CUDA-Plattform, dass die da bleiben wollen, automatisch. Und diese drei Sachen kombiniert, die leistungsfähigen Chips, die Marktführung bei den Netzwerkkomponenten und diese CUDA-Software-Plattform, die in Kombination, die geben eben diesen Burggraben. Und ich glaube nicht, dass der in den nächsten Jahren angegriffen werden kann von Konkurrenten. Und dass im Prinzip AMD und so weiter zwar jetzt auch ein bisschen profitieren, weil die Nachfrage so gigantisch ist, aber eigentlich nur die Brotkrumen abkriegen von dem Markt.
Siehst du dann die Aktie als interessante Nachkaufchance jetzt, oder würdest du eher warten, bis noch ein bisschen was bröckelt vom Nimbus?
Also ich sehe es grundsätzlich als Nachkaufchance jetzt im Moment. Es gibt ein zweiter Faktor, der natürlich wichtig ist, und zwar die Frage, wie stark, wie schnell wächst der KI-Chip-Sektor insgesamt. Da sehe ich, also wenn man jetzt zum Beispiel auch nach den Gefahren oder so fragt, da sehe ich eher die größere Gefahr, dass schwer zu prognostizieren ist, wann setzt diese Sättigung ein bei KI-Chips. Auch da ist so, dass es momentan absolut nicht danach aussieht. Heute kamen zum Beispiel die Zahlen von Vertiv. Das ist so ein Anbieter, der Kühllösungen macht für die Datacenter, und die waren wieder enorm stark, haben die Prognose wieder hochgeschraubt für 2024. Also da sieht es eher aus, und TSM hat das auch gesagt, also Taiwan Semi, dass im Bereich KI-Chips, also bei den High-End-Chips, die bauen, dass da absolut keine Nachfrageprobleme gebe, da läuft super. Und dann war ja Ende letzten Jahres war ja sogar die Nvidia-CEO, die Lisa Su, hat ja gesagt, vor einem Jahr ungefähr, seien schon alle begeistert gewesen von KI, weil sie glaubt hatten, dass dieser KI-Markt sich um 50% pro Jahr wachsen wird bis 2027 und dann 150 Milliarden Dollar Marktvolumen erreicht. Und jetzt, paar Monate später, waren sie auf einmal, oder ist sie davon überzeugt, dass es 70% per anno sein werden, sogar bis 2027, und dann der TAM, der Total Addressable Market, bei 400 Milliarden Dollar liegen wird. Also 150 Milliarden versus 400 Milliarden Dollar ist regelrecht explodiert. Und gut, es ist wieder ein paar Monate her, kann sich immer viel tun, aber prinzipiell sehe ich es eher so, dass sich auch dieser KI-Markt beschleunigt noch im Moment. Und deswegen denke ich, dass Nvidia doch jetzt, also dass man stärkere Korrekturen auf jeden Fall als Kaufchance sehen kann bei Nvidia.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Sebastian hier. Erstmal großen Dank an euch, dass ihr euch unseren Podcast anhört. Und für all diejenigen, die es noch nicht getan haben, lasst bitte auf den Plattformen ein Abo da. Dadurch könnt ihr uns und unsere Arbeit unterstützen und dabei helfen, dass noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden und von den vielfältigen Meinungen, die wir präsentieren, profitieren können. Das war's dann auch schon von mir. Over and out.
Ja, ich kann im Prinzip jetzt inhaltlich wenig dazu beifügen. Armin hat alles gesagt. Ist halt die Frage, wird das jetzt eine ABC-Korrektur, also wird es nochmal ein bisschen tiefer oder war es das bereits? Kann ich nicht beantworten. Grundsätzlich, aber wenn ich die Frage beantworten müsste, fällt Nvidia eher nochmal 50% oder steigen sie 50%, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die steigen, also vom aktuellen Niveau aus, wäre das dann ein Kurs über 1200 US-Dollar, ist aus meiner Sicht viel höher, als dass sie jetzt auf 400 Dollar nochmal fallen. Und von daher bin ich grundsätzlich im bullischen Lager. Den anderen Wert, den Armin jetzt genannt hat, wahrscheinlich sehr viel weniger interessant, der ist für mich so in der mittelfristigen Anlage interessant, weil ich ein Riesenfan bin so von den Schaufelherstellern. Und unabhängig davon, Nvidia wird sich sehr wahrscheinlich sehr gut entwickeln. Aber dass diese Data Center kommen und vermutlich noch deutlich mehr gebaut werden müssen, das finde ich für einen mittelfristigen Investor fast noch ein bisschen die sicherere Wette. Die sind nun auch sehr, sehr gut gelaufen, die Werte. Die Korrektur dürfte gerne noch ein bisschen anhalten. Aber es finde ich genauso spannend wie den Ausbau der Energieinfrastruktur, die auch nicht ausreicht, diese ganzen Data Center, die bis 2030, also nicht mal annähernd ausreicht. Und so Infrastruktur, die Schaufelhersteller, das ist für mich fast noch der interessantere Trend. Ich habe hier kleine Positionen und hoffe auf Korrekturen, bin aber nicht sicher, ob ich sie bekomme.
Also haben wir hier eine gleiche Meinung. Ich habe vor ein paar Tagen bei Nvidia ein bisschen nachgelegt wieder, weil die Aktie, die kaufe ich dann gerne mal nach, wenn sie korrigiert. Aber da haben wir wohl eine ähnliche Erwartungshaltung oder auch einen ähnlich positiven Ausblick für die Aktie, weil das ist ein Trend mit einem Unternehmen, welches einfach auch, wie Armin, du hast es super ausgeführt, einfach aufgrund der Technologie auch führend ist und damit halt auch nicht so schnell wieder vom Markt verschwindet, wie wenn du irgendwas herstellst, was jeder mal schnell kopieren kann. Also das nächste Food-Startup, wo Nestle ein paar Ingenieure hinsetzt und dann sagt, okay, baut mir mal irgendeinen veganen Burger nach. Also das ist ja das Interessante an Nvidia, dass du einfach da nicht so schnell rankommst.
Genau. Und was Lars meint hat mit Vertiv, da muss ich mich mal outen hier. Ich habe die beiden Gewinneraktien im Depot gehabt und habe die dann aber zu früh wieder verkauft. Und der Grund war, dass das erste Quartal oder das letzte Quartal war der Ausblick auf das nächste Quartal nicht so gut, weil bei diesen Datacenter Bauprojekten ist es wohl so, dass es hier Schwierigkeiten bei der Genehmigung gibt. Ausnahmsweise mal nicht die EU und Deutschland, die da hinterherhinken, sondern auch in den USA haben die wohl Schwierigkeiten, auch was die Stromversorgung betrifft, wie du auch gerade gesagt hast, Sebastian. Und da hieß es dann, dass die Projekte dauern länger als ursprünglich geplant. Und dazu hat auch ein eher negativer Ausblick dann von Vertiv gepasst. Deswegen habe ich die Aktie verkauft, aber hat sich herausgestellt, ich war da zu ungeduldig. Heute haben sie jetzt die Prognose erhöht. Also die gehalten haben alles richtig gemacht und man muss ganz klar sagen, und da hat Lars absolut recht, in den letzten Wochen ist eine Vertiv, hat eine höhere relative Stärke gehabt, sogar als Nvidia selber auf jeden Fall.
Sehr gut. An Gewinn ist doch keiner gestorben. Du hast ja den richtigen Riecher schon mal gehabt vorab.
Ja, das schon, ja. Man kann ja wieder einstellen.
Gewinne, okay. Überleitung, Armin. Gewinne waren ja auch ordentlich möglich bei den Rüstungsaktien, also Hensoldt, ja. Renk, wie sie alle heißen. Also noch ein Thema, was du mitgebracht hast. Bayern der Dip hast du dahinter geschrieben, passend zum Podcast. Sind die jetzt spannend, die Rüstungsunternehmen, die deutschen, die europäischen?
Ja, also ich glaube, dass die grundsätzlich spannend sind. Also nicht nur jetzt, sondern auch die nächsten Jahre leider spannend bleiben werden. Und ich will kurz zum Einstieg da ein bisschen vorab was dazu sagen, weil ich auch schon einiges an Kritik abbekommen habe, weil ich die ja schon in Musterdepots mit drin gehabt habe und so. Ich bin Jahrgang 1974 und ich bin ja eigentlich, ich bin ein Kind des Friedens. Ich habe den Mauerfall 89-90, war Wehrdienstverweigerer, damals lange Haare gehabt. Ich war so anti-militär, definitiv. Ich habe dann auch während dem Studium mich mit Jürgen Habermas zum Beispiel beschäftigen müssen, auch teilweise ein Philosoph, Soziologe, und der hat auch postuliert, ja, wir haben die Aufklärung jetzt nach Kant, es wird immer mehr so sein, dass man Konflikte im Dialog löst, sprachlich, nicht nur die Einzelpersonen, sondern auch die Länder untereinander und sowieso erst recht in Europa. Und ich habe zufällig von diesem Habermas wieder was gelesen, vor kurzem, der ist 94 jetzt und der sieht sich jetzt irgendwie vor den Scherben seiner ganzen philosophischen Entwicklung, die er da genommen hat, die letzten Jahrzehnte, weil er sagt, oh, das stimmt alles nicht mehr. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen müssen, weil einfach die Bedrohung da ist. Und ich finde es wirklich auch persönlich schlimm, dass es so ist, dass wir Krieg haben in Europa und dass es auch nicht so aussieht, als ob sich das ändern könnte in absehbarer Zeit. Das nur mal vorab. Und ich habe da wirklich auch meine Meinung auch persönlich geändert, weil ich glaube, dass kein Weg dran vorbeiführt, dass wir uns verteidigen müssen. Und die Chefin von RENK zum Beispiel hat vor kurzem eine Zahl genannt, dass seit dem Ende des Kalten Krieges die Zahl der Militärfahrzeuge in der Bundeswehr um 90% zurückgegangen ist. Und dann sprechen alle von diesem 100 Milliarden Sonderfonds für die Bundeswehr, aber von den 100 Milliarden ist irgendwie noch kaum was investiert worden. Es gab irgendwie, glaube ich, 14 Leonhard-Panzer, die Deutschland an die Ukraine geliefert hat. Die sind wieder ersetzt worden, aber mehr ist noch nicht passiert. Und deswegen glaube ich, dass da eben speziell Deutschland und auch Europa unglaublichen Nachholbedarf hat. Und deswegen favorisiere ich grundsätzlich eben auch eher die deutschen und die europäischen Hersteller im Vergleich zu den US-Herstellern.
Also würdest du die Rücksetzer langfristig, du sprichst das auch von der längerfristigen Perspektive, weil du auch sagst, aufgrund der Aufrüstung, auch das 2%-Ziel, was wir bei der NATO haben, was ja auch ausgegeben wurde, wo die Amerikaner ja immer Druck gemacht haben, das wird natürlich Zusatzausgaben bringen. Also hältst du diese Branche mittlerweile auch wieder langfristig für interessant? Jetzt nicht nur taktisch mal 2 Jahre, sondern auch ein dauerhafter Trend, der hier entsteht.
Ja, das ist natürlich geopolitisch relativ schwer zu prognostizieren, aber ich glaube es prinzipiell schon. Auch wenn man sieht, was mit China, USA passiert und so, das steht ja auch noch im Raum. Und die Chinesen sind da relativ unverhohlen, dass sie früher oder später halt in Taiwan einmarschieren möchten. Das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, aber insgesamt diese Konflikte werden bleiben. Und deshalb denke ich schon, aber um jetzt mal vielleicht auf die Einzelwerte auch zu kommen, man muss schon genau hinschauen. Also ich bin ja eher so der Technologietyp, ich suche Wachstumsaktien. Und da war ich anfangs, in Anführungszeichen, Fan von Hensoldt, weil die eben als Defense-Tech-Unternehmen gelten und wirklich auch technologisch hochstehende Produkte haben, so Radartechnologie teilweise selber entwickelt haben und dann im Sensorenbereich auch noch gut zugekauft haben. Und das hat sich alles unglaublich toll gelesen, die Prognosen, die sie abgegeben haben, auch die Vision, die da ist. Aber man muss einfach auch klar sagen, sie bringen es nicht auf die Straße bisher, was die Ergebnisse betrifft. Das war eher enttäuschend. Jetzt im jüngsten Quartal war es so, dass sie alles vor Sondereffekten gemeldet haben. Und jetzt zum Beispiel JP Morgan, Analyst, hat das Kursziel um 2 Euro wieder reduziert auch, weil er gesagt hat, oh, er hat eigentlich jetzt erst festgestellt, da gibt's bei der Free Cashflow Berechnung haben die einfach die Sonderausgaben rausgelassen und die machen irgendwie 250 Millionen Euro aus den nächsten 2 Jahren. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass die Schulden nicht so schnell sinken und die Zinsbelastung höher wird. Also die Selbstanalysten haben, die sich im Prinzip nur mit dieser Branche beschäftigen, haben da Schwierigkeiten, da durchzusteigen, bis sie wirklich mal zu den echten Ergebnissen kommen bei Hensoldt. Und da war es dann so, dass tatsächlich ohne Bereinigung der Gewinn pro Aktie in 2023 von 0,70 auf 0,50 Euro pro Aktie gefallen ist sogar. Also da muss man klar sagen, die haben bisher nicht davon profitiert. Und im Gegensatz dazu Rheinmetall, da boomt es wirklich. Und die schaffen das auch, also die teilweise die Umsätze vervielfacht im Bereich Munition zum Beispiel oder auch bei Panzern. Und die schaffen da wirklich auch, dass sie richtig Geld damit verdienen. Und wenn man dann die Bewertung anschaut, ist sogar so, dass eigentlich Rheinmetall die niedrigere Bewertung hat im Vergleich zu Hensoldt. Deswegen, wenn ich mich zwischen diesen zwei entscheiden würde, würde ich eher Rheinmetall favorisieren, ganz klar.
Aber was hältst du vom Newcomer RENK? RENK ist ja auch so ein Kandidat im Bereich der bereinigten Gewinne. Das ist ja auch immer gleich mal so eine Red Flag. Da hatten sie ja auch ein bisschen gespielt. Aber wie siehst du die jetzt noch, weil wir so bei den deutschen Rüstungsaktien sind, in diesem Triumvirat?
Finde ich auch sehr interessant. RENK sind jetzt deutlich zurückgekommen von den Hochs. Und klar, ich glaube, KGV ungefähr 30 jetzt für 2024, das ist nicht niedrig. Aber ich glaube, dass bei RENK schon eine hohe strategische Wichtigkeit auch vorhanden ist. Sie haben jetzt einen Großinvestor gefunden, der 100 Millionen investiert hat im Rahmen des IPOs. Und ich habe schon nicht verstanden, warum die Aktie bei 15 Euro, also da war IPO-Preis schon gesenkt damals, warum sich da keine Investoren gefunden haben. Weil weil ich finde das Unternehmen sehr, sehr wichtig einfach. Und die haben auch ein solides Geschäft, sind auch solide profitabel, eine relativ hohe Verschuldung. Aber prinzipiell finde ich Renk auch interessant. Ich fände es ganz lustig, die kamen zu 15 Euro, da wollte sie zuerst, wollte sie keiner haben bei 15 Euro. Und dann, als die Aktie auf dem Markt war, hat sie sich in den ersten Tagen, hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, ist dann bis auf 40 Euro gestiegen. Auf einmal wollte dann jeder bei Renk rein. Und ich glaube, dass da einfach, aber das zeigt so ein bisschen, dass Deutschland noch nicht so weit ist, aber was das IPO selber jetzt betrifft. Wieso findet so ein Unternehmen keine Investoren? Muss sogar den Börsengang, muss im Oktober den Börsengang noch absagen, nur weil es da eine kurze Marktschwäche gab. Und da denke ich einfach, da ist noch viel Nachholbedarf da, was.
Ja. Gerade Rüstung in Deutschland ist auch so ein Thema, wo du in den USA wahrscheinlich leichtere Karten hast, denke ich auch, weißt du, vom Hintergrund der Investoren. Aber jetzt hole ich mal Lars rein. Der Lars hat diesen stoischen Blick von Leuten, die physisch da sind, aber der Geist ist schon am Buffet.
Tatsächlich bin ich die Gänge durchgegangen, die ich mir gleich reinballer. Baller. Ja, habt ihr verstanden wegen. Okay. Also die Ich mache es in dem Fall mal kurz, weil entweder würde meine Antwort unnötig lang ausfallen zu dem Thema oder ich mache es, wenn ich darf, einmal ganz kurz und sage, ich glaube, leider hat Armin und auch du, Sebastian, habt ihr vollkommen recht. Das ist ein Trend, das ist ein sehr nachhaltiger Trend. Ja, und jetzt käme das Komma und dann käme sehr viel dazu, ob nicht, wahrscheinlich sind die Waffen und so weiter, diese Systeme sind mittlerweile unglaublich hoch entwickelt. Und wenn man sich das ansieht, dann hat das auf mich persönlich etwas sehr Bedrohliches. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob sich der Mensch an sich so schnell entwickelt wie die Waffensysteme, die er baut. Von daher belasse ich es einfach dabei. Also ja, das ist, glaube ich, ein wirklicher nachhaltiger Trend über die nächsten Jahre.
Sehe ich auch so und muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht in den deutschen oder europäischen Rüstungsfirmen investiert. Ich bin schon länger in Lockheed Martin investiert, auch aus Dividendengründen, einfach weil es eine solide Aktie ist. Also von daher, die USA waren ja auch, bevor jetzt auch Russland Ukraine war, da war ja mit Rüstung auch noch viel Geld zu verdienen natürlich. Also es waren ja immer interessante Werte. Langsam kommt das hast du ja gut ausgeführt, Armin, halt zu uns nach Deutschland, nach Europa, dass diese Werte, wo ja niemand hin wollte, also auch interessanterweise, wenn jemand früher in der Waffenindustrie irgendwie gearbeitet hat, der wurde ja eher gemieden. Jetzt siehst du, wie die Leute von der Automobilindustrie abwandern wieder zu den Waffenbauern, die ja einstellen wie die Verrückten, weil da natürlich weiterhin Geld ausgegeben wird. Und was das spannende Thema ist, ich will gerade den Podcast jetzt verlängern, ich gehe gleich zur nächsten Frage, ist ja auch, wer das bezahlt. Also diese Ausgaben musst du ja auch irgendwann durch Steuern mal finanzieren, worüber aktuell noch gar keiner spricht. Weil wenn du guckst, wo die Renten stehen, welche Ausgaben da kommen, was die Rüstungsfirma natürlich auch beflügeln wird, das muss ja auch irgendjemand auf der anderen Seite dann das Geld bereitstellen.
Absolut. Die Renk-Chefin hat eben gemeint, das soll man eben gerade nicht machen, dass man diese Themen gegeneinander ausspielt. sie sagt das natürlich auch, logisch, das muss austariert werden, aber es muss halt für beides Platz sein. Und ich will nur noch eine Aktie in den Raum werfen, wie weiß ich, ein bisschen zum nächsten Thema, und zwar Alzchem. Ziemlich unbekannter deutscher Nebenwert, sind jetzt gigantisch gelaufen. Also bitte da jetzt nicht sofort reinspringen. Die haben sich jetzt verdoppelt innerhalb von ein, zwei Monaten. Aber ich habe mir die gestern angeschaut, leider auch zu spät angeschaut. Und ich habe festgestellt, okay, die haben immer noch nur ein KGV von 10 oder 11 für 2024. Wurden auch massiv gefordert. Also die machen solche Grundprodukte für Schießpulver, um es salopp zu formulieren. Und die sind so ein bisschen so ein verkappter Rüstungswert eigentlich. Und die kann, wer an der Thematik Interesse hat, einfach sich die mal anschauen noch. Und falls die einen Rücksetzer haben, könnten die interessant werden.
Super Ergänzung. Dann kommen wir mal zum nächsten Rücksetzer, Armin. Du hast mir das Stichwort gegeben, Pfizer. Pfizer, wenn ihr euch die Aktie mal anschaut, 10, 11, ja, 12 Jahrestief aktuell. Fundamental, die Investoren sind rausgegangen, keiner hatte mehr so richtig Bock, weil Comirnaty, Paxlovid, also die Covid-Medikamente, verkaufen sich nicht mehr. Dann hatte man noch zu viel im Lager auch noch, musste noch die Lagerbestände abschreiben. Und hat auch noch den ganzen Abnehmhype verpasst, weil eine Tablette, die entwickelt wurde, zu viele Nebenwirkungen hat. Also hat man das Eli Lilly und No und den anderen einfach überlassen, das Feld, aber man forscht noch weiterhin dran. Aber worauf ich raus will, ist, ich habe vor ein paar Tagen, also ich habe schon länger Pfizer im Depot. Aktuell gibt es gute 6% an Dividendenrendite. Ich habe vor 2 Tagen nachgekauft, so auf der Zugfahrt von Neapel nach Rom, also Neobroker sei Dank, muss man dazu sagen. Und sehe den Wert einfach langfristig interessant auch als dividendenzahlende Beimischung. und muss auch sagen, wenn man sich mit Pfizer ein bisschen beschäftigt, auch durch jüngste Übernahme, sie sind im Krebsbereich ganz gut aufgestellt. Also ich finde, sie sind momentan einfach ausgebombt, weil es diese Enttäuschungen gab wegen den Covid-Medikamenten, aber sie sind eigentlich langfristig gar nicht so schlecht aufgestellt, wie der Aktienkurs widerspiegelt. Deswegen habe ich gesagt für mich, ich kaufe da gerne mal nach und charttechnisch, vielleicht sagt Lars noch was, könnte man auch einen Dreifachboden aktuell ausmachen. Deswegen bin ich jetzt mal reingegangen, aber ja, jetzt hole ich mal Lars als Ersten rein. Lars, ist Pfizer für dich ein interessanter Wert oder?
Ja.
Langfristig wohlgemerkt. Ich spreche aus Sicht des Dividendeninvestors hier.
Die Bücher müssen wahrscheinlich erst noch geschrieben werden. Wie heißt es immer? There is no such thing as a triple top. Das gilt wahrscheinlich auf der Unterseite auch, aber kann durchaus sein, zumindest sind sie von dort aus ein paar Mal abgeprallt. Ich muss sagen, ich bin in Vorbereitung hier auf diesen Podcast nochmal eingestiegen und habe mir Pfizer angeguckt. Es gibt für mich einiges, was dafür spricht, aber auch einiges, was dagegen spricht. Wir haben ja im Pharmabereich insgesamt immer diese Zyklen. Also das ist kein Zufall, dass ein Pharmawert wie zum Beispiel AstraZeneca läuft seit vielen Jahren relativ gut, wenn man die Dividende dazu zählt, sogar sehr gut. Und auch einige andere amerikanische Pharmakonzerne. Und andere wiederum scheinen sich genau diametral anders zu entwickeln. Das hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass es immer diese Phasen gibt, in denen Übernahmen getätigt werden müssen, in denen sehr viel in Forschung investiert wird. Und dann kommen diese Erntephasen. Und Pfizer ist definitiv nicht in der Erntephase. Von daher, ich kann die Spekulationen nachvollziehen. Für mich persönlich, da stecke ich ein bisschen tiefer drin, sind diese Rebounds. Ich finde, die europäischen Pharmawerte sind bei teilweise gleichen Voraussetzungen nochmal ein gutes Stück günstiger als die amerikanischen. Und es fällt eh schon schwer, in einem Depot nach Europa zu diversifizieren, weil in so vielen Branchen einfach die US-Werte besser sind. Und deswegen, weil sie in einem ähnlichen Zyklus meines Erachtens stecken, sind für mich momentan sowohl Roche, ja, Schweizer Wert, die finde ich mittlerweile sehr gut, haben gerade ganz gute Zahlen gemeldet, aber der Markt, sowas dauert dann eben auch, das Vertrauen zurückzugewinnen. Und die finde ich ganz interessant. GlaxoSmithKline finde ich auch, oder GSK heißen die ja mittlerweile an der Börse nur noch, auch interessant. Und von daher, ich setze hier in diesem Fall auf die Europäer, aber der grundsätzlich mal ist Pfizer natürlich, glaube ich, werden gerade noch mit dem Zehnfachen des Gewinns bewertet. Das ist nicht so unattraktiv.
Ich glaube, elffaches Forward Earnings. Aber
oh, Entschuldigung für meine Ungenauigkeit.
Bei Armin und mir geht es genau zu.
Aber sowas.
Armin, ich gebe an dich weiter.
Also Pharmaaktien sind nicht mein Spezialgebiet. Das vorab, was mir bei Pfizer also Novartis übrigens auch, wenn wir gerade von den Schweizern gehabt haben, Novartis auch gute Zahlen gemeldet, heute einen deutlichen Plus.
Sind auch deutlich besser gelaufen, ne? Mhm.
Ja. Pfizer finde ich insofern, also die Querverbindung, die ich habe, ist eben mit BioNTech und Moderna, wenn du gesagt hast, auch diese Covid-Umsätze sind jetzt massiv zurückgekommen. Ich glaube, das war schon so ein bisschen was, wo der Markt nicht damit gerechnet hat, dass das alles so schnell einbricht. Ja, und dass diese Covid-Medikamente fast gar nicht mehr verkauft wurden, genauso wie die Impfstoffe ja auch nicht. Und da sehe ich schon auch jetzt zum Beispiel, BioNTech sind ja auch extrem zurückgekommen, Moderna auch extrem zurückgekommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da durch diese Covid-Thematik eine Übertreibung nach unten gibt gerade und dass Pfizer da eben auch so in Sippenhaft ein bisschen genommen worden ist oder in Mitleidenschaft gezogen worden ist durch diese Nach-Covid-Entwicklung. Von daher finde ich das von der Idee her schon interessant.
Armin hat jetzt mehrfach Rüstung gesagt und dann Covid. Wenn du jetzt noch irgendwie dir was raussuchst und sagst, der Scholz macht doch gar keinen so schlechten Job, na dann wird es ein ganz toller Podcast für uns hinsichtlich der Kommentare.
Nee, das wollte ich nicht sagen.
Das war ja keine Deutung.
Nee, das stimmt eigentlich.
Alles gut, aber es gibt so Schlüsselworte, da hat man den Eindruck, ja, das kennt ihr ja auch aus den Videos, du sagst das irgendwo im Video, ist völlig egal in welchem Zusammenhang und dann wird aber einigen was getriggert, nicht bei uns, weil wenn man bei uns die Kommentare sieht, wir haben einfach die geilsten Hörer auf der Welt, aber bei anderen, weniger qualifizierten Podcast-Hörern, da gibt es so Schlüsselworte, die darf man einfach nicht sagen, so wie der, dessen Name nicht genannt werden darf.
Bei solchen Sachen musst du dich, weißt du, ich höre immer gerne Lanz und Brecht und da musst du dann immer sagen, das ist nur beschreibend, nie wertend.
Sehr gut, Richard.
Also so ist es hier auch.
Sehr philosophisch.
Du bist mit Habermas gekommen. Du hast hier die Rüstungsaktien angefangen mit einer philosophischen Einleitung. Also sehr, sehr charmant. Weil sonst heißt es immer, ach, Rüstung, ich wisst ihr, ist ein heikles Thema, aber dass du über die Philosophie reinkommst, das finde ich mal einen charmanten anderen Ansatz.
Ja, mein Prof hat, ich habe ja Kommunikationswissenschaften auch studiert und hat mich ständig damit konfrontiert. Und deswegen ist man ja irgendwie im Hinterkopf geblieben. Und dann habe ich vor kurzem einen Artikel nochmal über ihn gelesen. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal reingebracht in die Thematik. Und es sind wirklich dramatische Zeiten, die wir jetzt ja wieder haben und in so kurzer Zeit einfach. Das ist schon was mich auch schon mitnimmt, einfach, muss ich sagen.
Dann kommen wir zum nächsten Thema. Lars, Schwellenländer. Die Kaufchance kommt, hast du mitgebracht.
Mhm. Genau, die Kaufchance kommt, bezog sich, ganz wichtig ist, dass ich hier die Zukunftsform gewählt habe, denn ich finde, die Schwellenländer verhalten sich derzeit relativ stark. Es gibt ja so gewisse Korrelationen, die über Jahre und Jahrzehnte Bestand haben. Eine Korrelation wird gerade richtig in die Tonne getreten, abgesehen von den letzten beiden Tagen. Also ein starker Dollar sollte normalerweise für einen schwächeren Goldpreis sorgen. Das ging so diametral auseinander in den letzten Monaten, das hat man selten so gesehen. Aber auch die Schwellenländer leiden nicht so sehr unter dem starken Dollar, aus welchem Grund auch immer, das würde wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, wie das in der Vergangenheit war, sondern halten sich relativ gut. Und wir könnten und müssen aber nicht ganz lange darüber reden, wie viel Zinserwartung drin ist, ob die Zinssenkungen kommen, so oder so. Das kann durchaus sein, dass der Dollar aus verschiedensten Gründen sich noch etwas längere Zeit zur Stärke neigen wird, um es mal so offen zu lassen. Aber ich glaube, dass die Schwellenländer hier, dass diese relative Stärke dazu führen kann, dass wir durchaus mal wieder eine Phase bekommen, in denen sie vielleicht sogar outperformen können. Die gab es nicht in der Vergangenheit durchaus. Also wer jetzt in den letzten 2-3 Jahren in Schwellenländer oder in einen entsprechenden ETF investiert hat, der wird sich schon die Frage stellen, warum? Ja, wenn der Gesamtmarkt gut läuft, dann laufen meine Schwellenländer-ETFs okay. Wenn er schlecht läuft, dann verlieren sie mehr als die anderen. Also warum überhaupt diversifizieren? Das war in der Vergangenheit aber nicht immer so. Und insbesondere auch, weil ich für einen Rohstoffzyklus ziemlich bullish bin. Wer gesagt hat bisher, aus Schwellenländern halte ich mich raus, ich finde die immer noch sehr günstig und ein nicht so starker Dollar und gleichzeitig aber eine gute Preisentwicklung im Bereich der Rohstoffe, das spricht klar für Schwellenländer. Man muss sich da nicht unbedingt einzelne raussuchen, da sind wahrscheinlich sogar, also die großen Rohstoffproduzenten sind zum Teil natürlich auch davon abhängig, was in Schwellenländern passiert. Die finde ich auch interessant. Aber man kann es hier auch mit einem ganz stinknormalen Schwellenländer Emerging Markets ETF, man kann auch China rauslassen, wenn man das möchte, durchaus probieren. Und für mich ist das interessant. Eher was auf Sicht von 2-3 Jahren als 2-3 Monate. Aber ich dachte, ich bringe es mal mit, weil ich natürlich auch weiß, dass Sebastian mir auf jeden Fall zustimmen wird. Und das ist ja eigentlich, worum es für mich hier geht.
Genau, gegenseitige Zustimmung in unserer Podcast-Echo-Kammer.
Das ist
das Konzept dieses Formats.
Ja, ich hoffe, dass Lars recht hat. Ich bin nämlich auch einer dieser Kandidaten, die so einen Emerging Markets ETF hat. Ich habe eigentlich noch einen relativ guten Einstiegskurs erwischt, weil ich 2020 gekauft habe, aber der hat sich wirklich richtig schlecht entwickelt. Ich glaube, ich bin sogar leicht im Plus, aber halt richtig schlecht im Vergleich jetzt zum Rest der Welt, sage ich mal.
Wegen China. China hat den Index runtergezogen. Wenn du China rausnimmst oder isoliert mal guckst, Mexiko, da ging es richtig ab. Oder Indien.
Ja, total, ja.
Absolut, bei diesem MSCI Emerging Markets ETF, beim Index natürlich und den ETF-Anbietern, die dahinter stehen, es war das Problem, dass Alibaba 5% gewichtet war, Tencent 4-5% gewichtet war. Das waren ja diese großen chinesischen Tech-Konzerne, die haben ja fast schon 20% ausgemacht oder so in der Hochphase, auch JD und alle. Und die sind ja massiv zurückgekommen. Das hat natürlich den ganzen Index mit runterzogen. Und die Gewichtung der anderen Aktien war eben, der anderen Länder war nicht so hoch. Wir haben jetzt zum Glück diese Taiwan Semi-Kontakte, die jetzt ja mit Abstand, zumindest im MSCI Emerging Markets Index mit Abstand am höchsten gewichtet sind, die ja gut gelaufen sind. Und Indien kommt auch langsam. Von daher, und ja, China eben, vielleicht ja interessant die Entwicklung, dass hier jetzt angeblich ja auch das Zentralkomitee versucht, ja wieder mehr ausländische Investitionen ins Land zu holen und vielleicht auch ein bisschen Entspannung, was die Regulierung der Tech-Konzerne betrifft, kommt dann endlich mal.
Ich finde aber gerade die Kombi, klar ist das spekulativer, finde ich aber eigentlich interessant. Das wäre so typisch, wenn jetzt jeder sagt, na dann nehme ich jetzt halt ohne China. Ja. Und dann sorgt genau dazu, denn auch China hat ja eine Korrelation zu dem Rohstoffzyklus. Und chinesische Aktien, klar, wenn du davon ausgehst, dass wir hier in den nächsten 6 Monaten militärische Eskalation sehen, dann lass es lieber. Aber dann würde ich grundsätzlich sagen, denk an deine Cash-Reserve, das wird alle betreffen dann. Ich finde diese Kombination momentan ganz gut. Also ich bin aktuell noch nicht investiert, nicht als Spekulation. Ich werde den ETF mit China nehmen, weil ich auch glaube, dass China wahrscheinlich seine Währung eher entwerten wird, also bewusst entwerten wird. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das dann eher noch zum Rendite-Push wird, sage ich mal, und das zusätzlich noch begünstigt. Das für mich mit China in dem Fall.
Für mich auch. Also ich bin langfristig investiert. Ich finde auch, ich halte es für einen Fehler, China als zweitgrößte Volkswirtschaft irgendwie rauszunehmen aus so einem Konglomerat, dann lieber über die Gewichtung im Depot steuern, weil dann wird es interessant. Aber für diejenigen, die sagen, da hatte ich auf Bloomberg neulich auch einen interessanten Artikel gelesen von einem amerikanischen Vermögensverwalter, der hat gesagt, passt mal auf, kauft doch gar nichts in den Emerging Markets, kauft nur amerikanische Unternehmen, die dort tätig sind, weil deren Produkte will früher oder später eh jeder dort haben. Also das wäre dann mal ein Ansatz, wenn ich sage, ich lasse dieses ganze politische Risiko raus, diese Abschläge. Ich meine, Armin, du kennst es wahrscheinlich auch, du bist länger dabei als ich und dann hast du irgendwo im Emerging Markets Bereich KGV 3, KGV 4, KGV 5. Aber du hast es natürlich, weil diese Unternehmen so ein hohes politisches Risiko haben, was da drin ist. Und dieser Vermögensverwalter sagt einfach, spart euch das alles, nehmt amerikanische Unternehmen, die dort tätig sind, dann habt ihr den amerikanischen Kapitalmarkt und gliedert aus. Ist jetzt nicht mein Ansatz, ist aber mal ein erfrischender anderer Ansatz, den ich jetzt einfach mal hier mit reinwerfe für unsere Hörer, weil kann jeder natürlich sich eigene Gedanken dann machen.
Absolut. Also finde ich absolut auch einen guten Ansatz, weil speziell was China betrifft, ich finde einfach die Corporate Governance katastrophal in China. Wenn man das sieht, wie das bei Alibaba zum Beispiel gelaufen ist mit Ant Financial, die sie ja quasi als IPO in den Markt bringen wollten, die sind ja quasi einfach rausgenommen worden aus Alibaba und die Aktionäre sind quasi enteignet worden, also was dieses Ant Financial betrifft. Genauso dann bei diesen Bildungsaktien ja bekannt, die sagen einmal, das wollen wir nicht mehr haben, dass das kommerziell läuft und dann schützen die um 90% ab, quasi Totalverlust für die Aktionäre. Und auch so, was Investitionen betrifft, bin ich halt, das wird dann sehr viel staatlich gesteuert, gut, das weiß jeder, aber es wird eben überinvestiert meiner Ansicht nach. Also es geht überhaupt nicht um die Interessen der Aktionäre in China und das merkt man. Und man merkt das auch, dass durch die Dilution, die Aktien haben, die Verwässerung, das ist auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Es ist ja nicht so, dass die Gewinne nicht steigen würden insgesamt in der chinesischen Unternehmen. Die sind ja richtig stark gestiegen die letzten Jahre. Aber der Gewinn pro Aktie ist nicht gestiegen, weil eben vieles ineffizient ist, weil Alibaba pro Jahr ein paar Milliarden an den Staat abdrücken muss in China an Gewinn. Das wird da oder für wohltätige Zwecke oder wie immer das formulieren möchte oder für soziale Zwecke. Also deswegen ist das eben aus Corporate Governance Sicht ist furchtbar.
Ja, im Tech-Bereich muss man dazu sagen. Ne? Also ich habe einige kleinere Beteiligungen, die auch schon sehr gut gelaufen sind, zum Beispiel in Hongkong im Industriebereich, auch wenn man Versicherer guckt. Das ist zum Teil natürlich auch Mainland China, aber da spielt es gar keine große Rolle, weil die letztlich auch für die Infrastruktur im Land, zum Beispiel in Industrie, einige Industriewerte sind wahnsinnig günstig da und ich glaube, die sind jetzt nicht so sehr von Regulierung betroffen, wie das, was so im Schaufenster immer nach vorne gestellt wird. Da gebe ich dir absolut recht. Also China-Malus ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber wenn wir über chinesische oder Hongkong-Industriewerte sprechen, da haben wir zumindest bisher diese Art von alles, was irgendwie das Ausland tangiert oder im Ausland gelistet ist, muss man sicherlich ein bisschen vorsichtig sein.
Du musst halt immer gucken, was aus Sicht der Parteiführung, und das ist ja auch die Frage, muss ich mich da als Aktionär noch nach China mit einfuchsen und reinarbeiten? Deswegen bin ich da im ETF-Bereich lieber drin. Aber kann ein Unternehmen oder eine Branche der Parteiführung gefährlich werden? Und wie du sagst, Lars, wenn ich Brücken baue und Straßen, dann ist es nicht das Modell. Aber China, die Partei hat natürlich Angst, dass du dann Konzerne schaffst. Also in China nennt man das die Drachen, dass Washington seine großen Drachen, die Mac 7, Mac 5, Mac 6, wie auch immer, wie viele da noch drin sind, nicht mehr kontrollieren kann. Und in China will man halt versuchen, die trotzdem zu kontrollieren. Dann passieren die Sachen, die du sagst, Armin, dass man da halt auch noch eine Wohltätigkeitsabgabe mit reinbringt oder irgendwie guckt, dass die halt schon wachsen, aber nie eine Gefahr werden für irgendwie umstürzlerische Fantasien oder was auch immer. Und das ist natürlich im Tech-Bereich, der ja gerade krass skaliert und wo viel Geld verdient werden kann, natürlich ein regulatorisches Problem.
Haben wir nicht diese Woche irgendwie einen Skandal gehabt? Ich sage jetzt nicht, welche Partei, dass da jemand spioniert haben soll für die Chinesen. Hallo, wenn wir über Infrastruktur sprechen, dann sollten wir wohl bei den Chinesen spionieren und nicht andersrum.
Mittlerweile ja.
Guck dir also mal unsere Autobahnen an.
Stimmt, da war doch was, ja.
Gut, soweit zu den sachlichen Themen.
Hörerfrage, die bekannte Hörerfrage von Armin. Es ist nicht unser Armin hier im Podcast, oder vielleicht hast du sie ja heimlich geschickt, aber ich fand sie perfekt, weil du ja US-Nebenwerte-Spezialist bist. Und die Frage bzw. der Gedankengang war einfach, angenommen, wir haben in den USA jetzt eine Art Higher for Longer oder die Zinsen steigen, dann belastet das ja klassischerweise die Tech-Werte, weil du ja viele Gewinne in der Zukunft hast. Wenn du die abdiskontierst, ist der Unternehmenswert halt jetzt geringer. Aber sind vielleicht diese steigenden Zinsen gut für Nebenwerte? Das heißt, würde in so einem Szenario, wenn es die Zinsen wirklich länger hoch bleiben, Nebenwerte eine Outperformance bringen zu den klassischen Tech-Werten, also zum Nasdaq? Hast du da eine Idee dazu, Armin?
Ja, ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht und ein bisschen auch nochmal geschaut, was eigentlich da genau so in dem Russell 2000 alles drin ist, wieso die Aufteilung ist. Und ich meine, die Befürchtung ist eigentlich so bestätigt worden. Also um es vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass die besser performen würden, wenn die Zinsen steigen sollten sogar, was wir ja eigentlich nicht erwarten für dieses Jahr, aber angenommen, dieses Szenario sollte eintreten, weil es sind nämlich in diesem Russell 2000 mehr sehr spekulative Werte auch aus dem Tech-Bereich drin, wie man im ersten Moment vielleicht glauben meint. Also es sind ganz viele Biotech-Aktien mit drin, es sind auch ganz viele natürlich kleinere Industriewerte mit drin, aber die oft auch hohe Schulden haben. Und die schon Schwierigkeiten haben, oft sich zu refinanzieren, weil die Banken ja auch in den USA immer restriktiver werden bei der Kreditvergabe. Und deswegen habe ich die Befürchtung, dass die eher, also wenn wirklich die Zinsen jetzt noch weiter steigen sollten, dass eher die kleineren Werte noch schlechter laufen werden, zumal ja eben die Big Techs in Cash schwimmen ja und hinsichtlich Finanzierung überhaupt keine Probleme haben.
Ich kann nur zustimmen. Also da sind einfach auch reichlich Werte drin, die sind nicht profitabel. Und die werden sicherlich noch mehr darunter leiden. Die zweite und dritte Reihe, das haben wir jetzt ja auch gesehen. Der Markt hat nur leicht ausgeatmet eigentlich in den großen Indizes. Und trotzdem sind die seit Wochen steht, die zweite und dritte Tech-Reihe, sicherlich auch, weil sie noch mehr als Risikowerte wahrgenommen werden, aber stehen deutlich mehr unter Druck. Deswegen, Russell 2000 klingt so ein bisschen nach Industrie und Old Economy aus der zweiten Reihe. Wenn es das wäre, wäre es ganz interessant. Denn die haben ja in der Regel ganz gute Cashpolster, aber es ist halt nicht so, ne?
Genau, ich hab auch gerade nach unten geguckt, weil ich auf dem Handy nochmal eine schnelle Recherche, wir machen hier alles live, mitgemacht habe. Und im Russell 2000, nämlich, Armin, du hast es richtig gesagt, 16% Technologiegewicht und damit der höchste und größte Sektor. Und Supermicrocomputer ist auch die Aktie mit der höchsten Gewichtung. Das heißt, man darf da nicht den Fehler machen und sagen, ich habe da ein bisschen so Hidden Champions. Also ich glaube, viele denken beim Russell 2000, das sind so Hidden Champions. Aber da hast du viele kleine Tech-Firmen, da hast du unprofitable Tech-Firmen drin. Also deswegen würde ich sagen, wenn die Zinsen, wenn wir ein Higher for Longer bekommen und einfach die Inflation sticky bleibt, also hartnäckig bleibt, dass der Tech-Bereich sich wahrscheinlich trotzdem wieder, also der große Tech-Bereich im Nasdaq, wahrscheinlich wieder die erste Reihe ist, wo man sich doch besser verstecken kann als bei Nebenwerten, vor allem bei steigenden Zinsen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Nebenwerte leben ja auch teilweise von Kreditaufnahme. Und wenn du da einfach dann steigende Zinsen hast und nicht das Kapitalpolster einfach, was Lars gerade gesagt hat, dann hast du natürlich bei steigenden Zinsen eigentlich noch ein doppeltes Problem. Vielleicht, weil sogar deine Konsumenten noch wegbrechen, weil sie auch immer ihre Kreditkartenschulden nicht mehr bedienen können. Also von daher.
Und wir dürfen noch nicht vergessen, den prozentualen Anteil, vielleicht habt ihr das noch im Kopf, aber ich glaube, wir hatten in den letzten 3 Jahren über 3 oder 4 Billionen allein, also Billion Dollar an Aktienrückkäufen. Das stärkt natürlich auch stark. Die amerikanischen Werte sind ja sehr viel weniger dividendenorientiert, sondern kaufen sehr viel mehr mit ihrem Cash Aktien zurück. Das puffert auch in schlechten Phasen. Das fällt beim Russell 2000 natürlich weg. und weil die einfach ganz andere Cash-Reserven haben. Also ich habe ihn selber mal zwischendurch gehabt und war ein bisschen enttäuscht dann, wie er die Erholung mitgemacht hat. Er ist ja schön aus dem mehrjährigen Abwärtstrend ausgebrochen. Habe ich auch mit den Lesern gemeinsam umgesetzt und es war auch ein Profit, aber tatsächlich ein schwächerer Profit, als wenn ich einfach einen Index aus der ersten Reihe genommen hätte.
Was man vielleicht machen könnte als Alternative, dass man so einen quantitativen Ansatz fährt, wo man dann zum Beispiel das KUV, das Kursumsatzverhältnis, begrenzt. Ich habe, vielleicht weiß der eine oder andere, ich habe ja so Videos darüber gemacht, über diese Tiny Titans Strategie auch. Das sind oft Unternehmen, die sind noch kleiner als die Russell 2000 und da ist so dieser der Dreh dabei, dass nur Aktien reinkommen, die ein Kursumsatzverhältnis von unter 1 haben. Aber es gibt von O'Shaughnessy aus ein Cornerstone Growth oder Cornerstone Value Geschichte, wo es dann auf 1,5 beschränkt ist, das maximale KUV. Und da haben wir den Vorteil, da kann man die, und also in Kombination mit relativer Stärke ist es immer dann. Man kauft quasi die mit niedrigen Kursumsatzverhältnissen und hoher relativer Stärke, die Aktien. Und da haben wir dann den Vorteil, dass man eben diese ganzen Biotech-Aktien, diese, sag ich mal, diese anfälligen Titel für Korrekturen, wenn die Zinsen steigen, dass man die dann rauskriegt aus dem Portfolio. Allerdings muss man auch sagen, diese Tiny Titan Strategie, ich habe die selber auch umgesetzt, das lief ganz gut jetzt im letzten Jahr, aber die sind schon extrem volatil. Also man sollte nur das mit einem kleinen Teil vom Portfolio machen, wenn überhaupt.
Super Ergänzung.
Ach, danke, danke.
Dann gehe ich zur letzten Frage. Lars hat noch einen Gassenhauer mitgebracht. Die Frage ist, jetzt wird es für Privatanleger gefährlich.
Lars. Ja, wir haben ja so ein bisschen den Vorteil, dass wir sowohl in Videos, aber auch über Mails immer mal Fragen bekommen. Und natürlich ist das nicht unbedingt repräsentativ. Aber gerade solche kleineren Korrekturen wie jetzt, da habe ich den Eindruck, dass zu schnell die Pläne einfach über Bord geworfen werden. Entweder, wenn man sagt, soll ich jetzt doch mal, also die Märkte sind so gut gelaufen, soll ich jetzt doch mal im großen Stil Gewinne mitnehmen? Ich kann ja 20% tiefer wieder einsteigen. Oder dass man einfach sagt, naja, was in den letzten 3 Monaten gut gelaufen ist, wird ja auch zukünftig weiterlaufen. Und die Gefahr in diesen Korrekturphasen ist, dass man einfach überinterpretiert und überhandelt. Die allermeisten Korrekturen, im Übrigen nicht erst seit dem Markt 2020, sondern in den letzten 25 Jahren. Die allermeisten Korrekturen hat man am besten überstanden, indem man mehr oder weniger gar nichts gemacht hat. Vielleicht in ausgewählten Positionen dann nachgekauft hat. Und ich spreche insbesondere vom langfristigen Portfolio, jetzt nicht im Trading-Ansatz. Aber die wurden relativ schnell wieder gekauft. Und für eine Korrektur in einer Aktie, wenn wir jetzt mal die Nvidia nehmen, für so eine Bewegung zu sagen, ich steige aus und ich steige wieder ein, das ist, obwohl es fast 20% vom Top zum Tief waren, ist trotzdem brutal schwer. Und ich glaube, viele fragen sich zum Beispiel jetzt, vielleicht haben sie verkauft, man erwischt ja nie das Top, seien wir mal ganz ehrlich. Dann ist Nvidia 5, 6, 7% zurückgekommen, hat vielleicht einen kleinen Trend gebrochen. Du verkaufst die Aktie dann zu $870 oder $860. Und dann fällt sie runter und dann haben wir das gesehen, die Gegenbewegung, das sind 2 Kurslücken zur Oberseite und die Aktie steht dann wieder bei 800 und, schieß mich tot, $15. Und dann bleibt am Ende diese kleine Marge, wo man sagt, ja, jetzt wieder rein, oder ja, dafür hat es sich ja eigentlich auch nicht gelohnt, dann für 3 oder 4%, was ich mir da rausgeschnitten habe. Und das passiert aber wahnsinnig häufig. Der Gedanke aus dieser Korrektur, die will ich aber jetzt nicht aussitzen. Und weil ich mir eben vorstellen könnte, dass das jetzt nicht einfach eine V-förmige Erholung wird und wir gehen auf neue Allzeithochs. Das kann genauso passieren. Aber es wäre völlig normal, wenn wir mal für einige Monate so ein bisschen Zickzack-Markt sehen. Gerade weil wir jetzt auch saisonal, ja, muss nicht so kommen, aber saisonal wäre es durchaus typisch, wenn so Mai, Juni, Juli nicht ganz große Trendbewegungen stattfinden. Und in solchen Märkten dann überaktiv zu werden und das überoptimieren zu wollen, ist wirklich gefährlich. Weil die Rallye, die dann weitergeht, meines Erachtens wird sie in diesem Jahr weitergehen, das geht dann zack, zack, dann hast du 2x2 oder 3% Indexgewinn, deine Aktie ist kurz vorm Allzeithoch und du fragst dich, was mache ich jetzt? Also wenn man wirklich handeln will, dann den Plan am besten wirklich mit dem Kugelschreiber irgendwo hinschreiben, das möchte ich machen und dann abgleichen mit der Realität. Wenn es dann so kommt, super. Aber wenn man schon den Plan nicht hat, sondern nur den Plan hat, ich will keine Gewinne abgeben, das ist eben noch kein Plan. Und deswegen diese, ja, niemand mag die 9-mal-Klugen, aber das ist, nicht umsonst ist das so eine Marktphase, wo man sich dann fragt, warum bin ich jetzt eigentlich bei der nächsten Rallye nicht dabei gewesen? Ich war doch eben noch investiert.
Das ist ja immer diese Strategiefrage. Also du hast ja, haben wir auch viele Hörerfragen, die immer wieder kommen, ob du lieber rausgehst und dann wieder 10% billiger nachkaufst. Aber das ist halt so diese Lehrbuchtheorie, weil du ja nicht weißt, was der Markt macht. Also deswegen, wenn man langfristig ist, bin ich immer investiert und freue mich über Rücksetzer, weil ich dann gute Aktien oder ETFs einfach günstig nachkaufe. Also das ist alles. Das ist das Erfolgsgeheimnis.
Ja, deswegen hat Armin, der das ja im Kurzfristig macht, einfach, du hast eine glasklare Strategie. Da ist ein Filter drüber und dann sagst du, okay, dieser und der, darauf gucke ich. Und wenn dann gewisse Bedingungen nicht erfüllt sind, dann investierst du halt nicht, gemäß dieser Strategie. Und wenn ja, dann investierst du, damit du nicht aus dem Bauch heraus alles machen musst.
Das stimmt, aber ich bin der fast dankbar nochmal für die Erinnerung, weil so Leute wie ich eben, so solche Typen wie ich, sage ich mal, die ständig direkt am Markt sind und die auch selber traden und ganz, ganz viele Aktien sich anschauen und analysieren, die sind da auch besonders gefährdet. Also gerade die aktiven Börsianer, die sehr aktiven Börsianer, sind gefährdet, weil sie eben so viel sehen und denken, oh, die Aktie und so. Und da muss man unglaublich aufpassen, dass man da eben nicht von der Strategie abweicht. Ich habe natürlich eine gewisse Selbstdisziplinierung, was ich in den Börsendiensten mache, ja sowieso. Da bin ich ja quasi verpflichtet, das zu machen. Aber privat neigt man schon dazu, dann von der Strategie abzuweichen, wenn man andere Dinge sieht. Und deswegen kann ich das nur absolut bestätigen, was Lars da sagt.
Ihr könnt ja, und das härtet einen sehr gut ab, wie ich in den letzten Monaten erlebt habe, einfach mal sowas wie Solana kaufen. Weil du wirklich, ich hatte den perfekten Einstieg. Und ich hatte einen ganz ordentlichen halben Ausstieg. Und dann denkst du dir, naja, die 180 Dollar halten, und dann lässt dich einfach mal 40 oder 50 Dollar tiefer zwei Tage später. Und wenn du das so einfach ein bisschen machst und dann zuguckst, wie deine Vorzeichen hin und her wechseln und so, das härtet auch ein bisschen ab. Das ist so wie kalt duschen. Am Anfang tut's noch weh, aber lange genug Solana und dir tut gar nichts mehr weh.
Armin, gerade.
Ja, und wie hat der größte Investor aller Zeiten, der größte Trader aller Zeiten gesagt, it's the sitting that makes you the money, not the trading. Und wenn das sogar der größte Trader sagt, nämlich Jesse Livermore, dann hat das, glaube ich, auch schon eine gewisse Aussagekraft.
Armin, mit diesem Zitat und was Lars gesagt hat, Solana ist wie kalt duschen an der Börse. Da können wir die heutige Ausgabe auch beenden. Dann kommt auch Lars jetzt zum Abendessen. Ich muss sagen, Armin, dank dir für die Folge. Es war super.
Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat riesen Spaß gemacht, wirklich.
Perfekt. Dann nächste Woche wieder für alle alte Konstellation, wenn Timo vom Urlaub zurückkommt. Ich denke, er wird nicht eine Woche verlängern. Das heißt, nächste Woche wieder altes, gewohntes Team. Und dann darf ich mich bei euch beiden verabschieden und bedanken. Ihr merkt schon, Lars und ich sind einfach nicht so firm wie Timo mit seiner schönen, so nordigen Podcast-Stimme. Also,
ich stocke jetzt gerade, ob wir mehr als 5 Urlaubstage überhaupt haben. Wie kann er denn seinen Urlaub verlängern?
Ja, stimmt. Ja.
Das geht doch gar nicht.
Stimmt, du hast recht. Also dann... Danke an euch beide und danke an alle, die uns zugehört haben. Bis dann.
Danke. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.